Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller. Dieser Podcast wird unterstützt von der Autowelt Innsbruck, Denzel und Unterberger und dem Range Rover Evoque, dem SUV für starke Frauen mit Stil. Entdecke urbane Eleganz, die genauso vielseitig ist wie du.
Ich bin heute zu Gast bei Marie-Therese Dohn in ihrer Praxis hier in Axams und wir werden uns über Hormone unterhalten, diese überaus geheimnisvollen Substanzen und rundum essentiellen Botenstoffe in unseren Körpern. Bevor wir loslegen, bitte Marie-Therese, würdest du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, hallo, vielen Dank. Mein Name ist Marie-Therese Dohn und lieber Alex, danke für die Einladung, es freut mich sehr. Ich bin Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, habe ein Studium in Wien und dann in Innsbruck abgeschlossen und mich hat es dann nach Afrika getrieben, wo ich ursprünglich ein Jahr bleiben wollte und da wurden dann 8 Jahre daraus. Ich habe dort gelebt, gearbeitet, 2 Söhne geboren und kam dann wieder zurück nach Österreich, um meine Ausbildung fertig zu machen. Und dann eben auch zu arbeiten. Und damals schon hat es mich immer wieder zu NGOs getrieben, die Gesundheitscamps und medizinische Arbeit in Ländern betrieben haben, die einfach schlechter gestellt sind als wir hier. Meine erste Arbeit war damals im Jemen schon, dann war ich kurz in Nepal. Und habe dann zwischendurch meine Praxis von der Hinterbrühl bei Wien nach Innsbruck verlegt. Tirol war schon immer meine große Liebe. In den letzten Jahren hatte ich auch die Möglichkeit, mit Ärzte ohne Grenzen 2 Missionen zu machen. Eine im Südsudan und eine eben vor 2 Jahren im Jemen. Ja, und jetzt bin ich wieder hier bei meinen Hormonen.
Guter Übergang vom Jemen in die Hormone. Es ist ein bisschen ein harter Bruch sozusagen. Aber dann gehen wir doch in medias res. Im Februar 2025 hat eine Studie aufgezeigt, dass Sexualhormone die Gesundheit unseres Gehirns ganz wesentlich beeinflussen und eine entscheidende Rolle bei neurologischen Störungen wie Alzheimer etwa oder Migräne haben. Wenn ich sowas lese, bekomme ich das Gefühl, dass beim Wissen über die vielfältigen Urkräfte der Hormone noch extreme Lücken geschlossen werden müssen. Ist es so? Und ist es auch für dich erstaunlich, dass die Hormone immer wieder überraschen?
Ja, selbstverständlich. Der Name Sexualhormone ist ja ein bisschen missverständlich. Ja, betrifft natürlich auch unser Fortpflanzungssystem oder die Lenkung desselben und Organisation desselben. Aber die Wirkungen der Sexualhormone sind ja viel weitläufiger. Und ja, sie erhalten unseren Körper gesund. Sie fördern die Durchblutung, sie senken den Cholesterinspiegel, sie betreffen natürlich ganz besonders unsere kognitive Leistung, auch Motivation, Antrieb, Stimmung, natürlich auch Sexualverhalten. Generell, es gibt sogar nicht wirklich harte Beweise, dass man sagt, man muss mit Sexualhormonen therapieren, damit man Erkrankungen wie Alzheimer oder so unterdrücken kann. Aber der positive Einfluss ist definitiv belegt. Ein bisschen eingehen möchte ich noch kurz auf dieses Thema oder auf das Wort Hormone. In Wahrheit dürfen wir offiziell eigentlich nur als Hormon bezeichnen, einen Stoff, der in unserem Körper produziert wird. Das heißt, in anderen Worten, wir sagen zur Pille, wir nehmen Hormone, das ist nicht korrekt. Pillen enthalten Stoffe, die hormonähnlich sind, die an die Hormonrezeptoren andocken und dort natürlich Veränderungen hervorrufen. Aber es sind Fremdstoffe, es sind körperfremde Stoffe, die dann natürlich auch Nebenwirkungen haben. Also wichtig ist mir gleich zur Einleitung zu sagen, dass wenn wir von Hormonen reden, das wirklich, wirklich körpereigene Substanzen sind.
Ganz tolle Substanzen, ganz offensichtlich, oder? Hormone werden ja gerne als Erklärung für Stimmungsschwankungen genannt, also vom für pubertäre Kraftausbrüche genauso wie für dramatische Heulanfälle oder auch den plötzlichen Kauf eines Porsche. Sie werden mal poetisch angehaucht als Dirigenten des Lebens bezeichnet, mal ein wenig banaler als Postdienst des Körpers. Kannst du kurz und knapp erklären, wofür Hormone zuständig sind? Du hast, bist ja vorhin schon ganz kurz auf das riesige Gebiet eingegangen, oder ist kurz und knapp in dem Fall gar nicht wirklich möglich?
Natürlich ist das nicht möglich, aber ich werde es trotzdem versuchen. Hormone, ja, sind Botenstoffe im Körper, die unsere sehr komplexen Abläufe wie Fortpflanzung, aber auch Verdauung, Regulierung unseres emotionalen Verhaltens, unsere geistige Aktivität und ganz besonders auch Funktionen des puren Überlebens, also auf der körperlichen Ebene, auf der funktionellen Ebene, aber auch auf der Ebene der Reflexe regulieren. Eine ganze Gruppe von Hormonen ist meist zuständig, um ein oder mehrere Organe zu steuern. Wenn man sich zum Beispiel den weiblichen Zyklus vor Augen hält, dann sind es natürlich nicht nur die Eierstöcke, die da betroffen sind, sondern vor allem die Steuerungszentrale im Gehirn, das Hypothalamus-Hypophysen-Rückkoppelungssystem. Und dieses wiederum ist nicht nur zuständig für die Regulation der Eierstöcke, sondern gleichzeitig über ähnliche Funktionen werden auch die Schilddrüse, die Nebennierenrinde und auch das gesteuert, aber auch beispielsweise das Oxytocin produziert, das für Geburt, Wehentätigkeit und das Stillen zuständig ist. Und das ist jetzt nur eine Promille der Hormone und der Vorgänge, die da laufen. Und auch mich heute noch, jeden Tag von Neuem, fasziniert mich diese überwältigende Macht und kann auch gar nicht genug gewürdigt werden.
Adrenalin war 1901 das erste Hormon, offensichtlich, das entdeckt wurde. Heute sind etwa 100 verschiedene Hormone bekannt und Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass es mindestens 1000 sind. Zu den bekanntesten zählen Melatonin, Insulin, Cortisol und selbstverständlich die vor allem als Sexualhormone bekannten Östrogene, Progesterone und Testosterone. Du hast schon gesagt, dass die für vieles mehr zuständig sind als jetzt nur für die ganzen Geschlechts- und Fortpflanzungsgeschichten. Zu den Einflussbereichen der Hormone zählen also im Grunde von alarmiertem Wachsein, genauso wie erholsame Schlaf, funktionierende Stoffwechsel und nicht zuletzt die Fortpflanzung. Gibt es überhaupt Lebensbereiche, die nicht von einem oder mehreren Hormonen gesteuert werden?
Nein, natürlich nicht. Jetzt möchte ich ganz kurz beginnen, dass Hormone im Generellen, alle 100, 200, 300, 1000, im Laufe des Lebens ein bisschen weniger produktiv oder produziert werden und weniger wirken. Das heißt, es wird sehr viel daran gesetzt, auch herauszufinden, was Hormone im Generellen mit unserem Alterungsprozess zu tun haben. Das nur nebenbei, das ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, da wird noch viel in der nächsten Zukunft zu hören sein. Vielleicht, weil wir immer so sagen, wir sind hormongesteuert. Ja, sind wir. Wir sind genetisch und wir sind hormongesteuert und wir sind natürlich von äußeren Einflüssen abhängig. Was wir aber können, ist Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen treffen, finde ich, oder über einen Prozess nachzudenken, finde ich sehr wichtig, weil lustigerweise ja die Geschichte mit den Sexualhormonen sehr emotional besetzt ist. Das heißt, sobald das Wort Hormonersatztherapie oder Hormone nehmen oder also Sexualhormone jetzt oder das Wort Cortison fällt, gehen die Emotionen hoch und es wird unfassbar emotionell. Dabei vergessen wir, dass wir auf der anderen Seite ganz übersehen, dass wir mit vielen Hormonen ja ganz normal unter Anführungszeichen umgehen. Kein Mensch würde verweigern, die meisten zumindest nicht, ein Schilddrüsenhormon zu verwenden. Oder ein insulinabhängiger Diabetiker würde doch nicht sagen, Insulin ist ein Hormon, also nehme ich's nicht, weil er weiß natürlich, es ist lebensrettend. Ähnlich entspannt eigentlich im Verhältnis zu den Sexualhormonen gehen wir mit Antidepressiven um, zum Beispiel die Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, die leichtfertig, finde ich, oft genommen werden. Und dennoch greifen sie auch in ein hormonales System, in das Neurotransmittersystem ein. Melatonin, wie schon von dir vorher erwähnt, das scheint niemand als Hormon überhaupt wahrzunehmen. Wird gekauft, geschluckt, hilft oder hilft nicht. Da gibt's keine Emotionen. Also, mich würde freuen, wenn alle mal drüber nachdenken oder wir uns einen Prozess aussetzen, herauszufinden, warum die Sexualhormone so dermaßen emotional besetzt sind.
Hast du einen Verdacht, warum das so ist? Scham? Keine Ahnung.
Ich glaube, es ist generell mit den essentiellen Themen des Lebens, eben zum Beispiel eben die Fortpflanzung oder auch Pubertät und dann besonders die Menopause, dass diese öffentliche Diskussion ja mit Scham besetzt ist und eigentlich so im Stolz der Menschen diese Problematik eigentlich gar nicht existieren darf.
Also muss alles hinfließen. Ohne.
Genau. Ja. Hürden sind irgendwie in dem Alter nicht mehr eingeplant.
Was vielleicht unbestritten ist, ist Oxytocin. Also Oxytocin löst natürlich auch Emotionen aus, weil es einfach grundsätzlich schon auch mal ein sehr emotionales Hormon, jetzt unter Anführungsstrichen, ist. Es ist das Kuschel- und Liebeshormon und hat wahrscheinlich im Hormonkino, im großen Hormonkino, die besten Chancen, den Oscar zu gewinnen. Was ist so toll an Oxytocin?
Ja, das Oxytocin wird ja natürlich auch das Glückshormon genannt und das hat schon einen Sinn. Also wenn man sich Prozesse im Körper anschaut, dann hat alles eigentlich den Sinn, das Überleben, die Sicherheit, die Fortpflanzung zu sichern. Das ist unsere biologische Aufgabe als Säugetiere. Also Oxytocin, die Hauptwirkung, die allererste, die jedem einfällt dazu, ist natürlich, dass es Wehen anregt, den Geburtsprozess einleitet. Infolge der Geburt gibt es ein Kind zu ernähren. Damit eine Mutter gern stillt, wird durch den Saugimpuls des Kindes auch wiederum Oxytocin im Gehirn der Mutter produziert, sodass sie diese überlebenswichtige Tätigkeit auch mit Liebe ausführt. Führt natürlich dann auch zur sekretorischen Aktivität der Brustdrüse und Ausschüttung von Muttermilch. Das natürlich auch, dieses ganze System wird auch noch angeregt durch angenehmen Hautkontakt, durch Wärme. Massage ist uns bekannt, wir fühlen uns alle wohl bei Massage. Und damit man diese Kontakte auch gerne hat, gibt's das Oxytocin. Das ist, finde ich, auch unfassbar wichtig bei der Bindung von Männern an Kinder. Man sieht ja jetzt immer mehr Männer mit Tragetuch. Das ist eine wunderbare positive Entwicklung. Und auch das wiederum macht das Bonding und die innige Bindung zwischen Vater und Kind wiederum gibt ihm eine Chance. Ja? Abgesehen von diesen Dingen ist Oxytocin maßgeblich daran beteiligt, dass unser Herzkreislauf, das heißt die Durchblutung unseres Herzens, tatsächlich gefördert wird. Es steuert Angst- und Fluchtverhalten. Es steuert und moduliert die Opioidrezeptoren in unserem Gehirn. Das heißt, Schmerz wird bei Stress gelindert. Das Immunsystem wird angeregt. Unser soziales Verhalten wird moduliert. Es senkt weiterhin, um diese Ruhe, das zu verstehen, warum es so viel Ruhe bringt, dieses Hormon senkt den Blutdruck und auch reduziert den Cortisolspiegel. Cortisol ist ja bekanntlich unser Stresshormon. Und dann hat noch unglaubliche Möglichkeiten. Es reduziert bei Überernährung die Blutfette. Das heißt, es wird regulierend auf unser Körpergewicht. Es wirkt regulierend auf neoplastische Zellen. Das heißt, es reduziert die Menge und das Wachstum von Krebszellen in unserem Körper. Und wir haben alle Einfluss darauf. Liebe, Vertrautheit, Ruhe und vor allem Meditation kann den Spiegel natürlicherweise steigern.
Also der Oscar ist dem Oxytocin gewiss, oder? Auf jeden Fall. Hast du persönlich ein Lieblingshormon? Ist es Oxytocin zufällig?
Nein, es ist nicht Oxytocin, weil mit dem kann ich nicht arbeiten. Beim Einleiten von Geburten. Und da ist es eher irgendwie, also immer eine Situation, die man nicht unbedingt so gerne haben. Aber ein Hormon, mit dem ich tagtäglich arbeite und das tatsächlich mein Lieblingshormon ist, ist das Progesteron. Es kommt dann noch ein zweites. Ich fange gerade an, ein zweites Lieblingshormon zu haben. Aber im Moment ist es das Progesteron und das ist ja lange Zeit von der Medizin, die an den Universitäten gelehrt wird, nahezu negiert worden. Also, dass Frauen Progesteron brauchen abgesehen in der Funktion als schwangerschaftserhaltendes Hormon, misst man dem überhaupt keine Bedeutung zu. Aber Tatsache ist, dass oft schon ab dem 35. Lebensjahr der Spiegel, das Level an Eigenproduktion an Progesteron zurückgeht, weil unsere Eisprungfrequenz auch geringer wird. Ohne Eisprung kein Progesteron. Und wenn man das aber betrachtet und das früher erkannt, kann so viel Leid erspart bleiben, weil es ausgleichend wirkt. Zum Beispiel, fast jede Frau oder jeder Mensch kennt das prämenstruelle Syndrom, die paar Tage vor der Regelblutung, die wir oft nicht mit großem Glück verbringen, weil Zustände wie Kopfschmerzen, bisschen depressive Verstimmung, Brustspannen, Schlaflosigkeit, das macht sich schon bemerkbar und das kann Progesteron oral gegeben zum Beispiel oder auch in anderen Formen wunderbar ausgleichen. Ja. Es werden oft Depressionen oder schlechte Stimmung als Depressionen mit Antidepressiven behandelt. Tatsächlich ist es aber ein Progesteronmangel. Progesteron ist komplett frei von negativen Wirkungen. Man kann es gut verwenden, um Schlaflosigkeit zu behandeln. Es zum Beispiel, es reguliert die REM-Phase in unserem Schlafrhythmus. Progesteron ist das weiseste Hormon von allen. Deswegen liebe ich es ja so. In Schwangerschaft ist es in großen, großen Mengen vorhanden. Und da in dem Moment der Schwangerschaft reduziert es den Alterungsprozess komplett. Quasi kann man davon ausgehen, dass eine schwangere Frau nur sich weiterentwickelt, auch ihr Körper, ihr Geist und auch dafür zuständig, dass sie sich ein Kind entwickeln kann. Das heißt, die Weisheit ist diesem Progesteron wirklich inert. Was kann es noch? Es kann entzündungshemmend wirken. Es wirkt gut oder in Kombination mit Östrogen und unterstützt die Knochenstabilität. Es kann die starke Blutungsmenge reduzieren. Und auch noch so ein Lieblingsthema, es reduziert unseren Brain Fog, unsere oft nicht klare Denkensweise, die nicht nur prämenstruell, sondern natürlich auch prä-, peri- und postmenopausal eine Rolle spielen.
Also auch eine Oscar-Anwärterin eindeutig,
ja,
oder?
Ja, ja. Vor allem sehr leicht und sehr leicht zu verabreichen in vielen verschiedenen Formen. Als Kapsel oral genommen hat es ein bisschen andere Wirkung als vaginal als Kapsel genommen oder über die Haut oder auch, was mich immer mehr und mehr interessiert, in der Kosmetik.
Du hast vorhin von einem weiteren Hormon hast du angesprochen, was dein zweites Lieblingshormon gerade wird?
Das wird gerade, also die ganze Gruppe der Androgene, da steht im Vordergrund das DHEA. Das ist eine Vorstufe von unseren Östrogenen. Das kann oral gegeben werden. Und das zweite ist dann eben wirklich tatsächlich das Testosteron. Oft so in der Menopause, Postmenopause geht aber ein bisschen die Energie ab. Und im Eierstock werden nicht nur unsere weiblichen Sexualhormone synthetisiert, sondern auch das Testosteron, das oft weniger wird. Und Testosteron, wenn wir uns so den Adonis vorstellen, das Bild eines Mannes, der ist stark, muskulär, der ist mutig, der ist entscheidungsfreudig, der ist fokussiert, der geht aufs Ganze, der macht keine Kompromisse, ja. Während wir Frauen, wir müssen ja die Brut aufziehen, wir haben ganz andere Ausrichtungen, aber dennoch, so eine gute Dosis Testosteron kann uns niemals schaden.
Wenn man auch deine Ausführungen verfolgt oder folgt, hat jedes Hormon, also ist die Balance entscheidend, oder? Die Balance ist der Schlüssel für ein gutes, feines und gesundes Leben, oder? Das scheint so, wenn du so drüber redest. So vielfältig wie die Hormone selbst sind, und das sind sie jetzt wirklich, sind wahrscheinlich auch die Gründe, warum diese Balancen gestört werden können, beziehungsweise sich auch verändern. Gibt's so etwas wie ein kleines Lebens-Einmal-Eins, um den Hormonhaushalt so gut eben möglich ist, im Gleichgewicht zu halten? Was kann man tun?
Ja, natürlich. Und es kommt vielleicht was bisschen Erstaunliches. Und zwar nicht an erster Stelle gleich die Einnahme von Hormonen, sondern tatsächlich die Regulierung eines wichtigen Hormons, nämlich des Insulins. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns alle. Das ist eine Basis, egal ob Männer oder Frauen, eigentlich auch egal welchen Alters, aber mit zunehmenden Lebensjahren reagiert unser Körper sensibler auf Störungen oder Einflüsse von außen oder braucht einfach ein bisschen mehr Zuwendung. Und da ist mir das Insulin so am Herzen, weil es ein grundsätzlich, wenn das gut reguliert ist und keine Hungerattacken, Schwächeattacken, Gewichtszunahmen stattfinden, dann geht's uns grundsätzlich schon mal besser. Und da fällt natürlich das eine vernünftige Ernährung, die besonders auf was Zucker, Fertigprodukte und Dinge in diese Richtung betreffen. Also daran, das ist ein weites Thema, das möchte ich jetzt gerade nur so anschneiden. Zweitens ist das Cortisol wichtig. Das Cortisol ist unser Stresshormon. Das heißt, wenn das außer Kontrolle ist, wenn das Cortisol als Dauerbrenner in unserem Körper wütet und irgendwann die Nebennierenrinde nicht mehr kann, dann ist das Cortisol weg. Und ohne Cortisol ist ein Leben unmöglich. Das heißt, Stress gehört weg. Dann kommen natürlich unsere guten Sexualhormone, die man in Balance halten muss, eben erstmal das Progesteron, viel später werden die Östrogene, also genau gesagt das Östradiol und Östriol notwendig und eben auch im speziellen Fällen oder auf Wunsch oder wenn man so arbeitet, das sind die Testosterone natürlich ein Thema. Aber grundsätzlich, abgesehen von diesen Dingen, werden Hormone ausgeglichen und die Balance vor allem ausgeglichen bei ausreichend langem Schlaf, intensivem Sport, erstaunlicherweise, ja, intensiv, also Powerbelastung. Wichtig da sind auch noch die Antioxidantien, wie hauptsächlich zum Beispiel Vitamin C und Vitamin E, Magnesium für unsere Knochen, gesunde Fette und Öle und eigentlich unterm Strich Stressreduktion.
Mhm. Also das ist das, was wir beitragen können, unbedingt zur Balance unserer Hormonhaushalte. Du hast sie vorhin schon erwähnt, die zwei ziemlich umtriebigen Drüsen im Gehirn, also den Hypothalamus und die Hypophyse, die so etwas sind wie das Königspaar im Hormonreich. Ist eigentlich bekannt, wie sie regieren?
Ja, das ist mittlerweile natürlich bekannt und es ist ein unfassbar faszinierendes, ausgeklügeltes System. Also in unserem Gehirn gibt es die Achse Hypophyse, Hypothalamus, das sind Strukturen in unserem Gehirn, die Hormone freisetzen, die wir als solche jetzt nicht spüren, aber die einfach nicht so wie Östrogen oder Progesteron, da merken wir die Wirkung tatsächlich. Aber diese Steuerungshormone im Gehirn spüren wir nicht. Aber die arbeiten über positive und negative Feedback-Mechanismen und regulieren auf eine ziemlich intelligente Art und Weise nicht nur unsere Eierstöcke, sondern auch eben andere Organe, wie zum Beispiel, wie schon erwähnt, die Schilddrüse, die Nebennierenrinde. Da zum Beispiel ist der Wasserhaushalt ganz an vorderster Front. Das Faszinierende an diesem System ist, dass wir es ein bisschen beeinflussen können. Also zum Beispiel durch die Gabe von Östriol bei Wechselbeschwerden. Da fallen dann immer gleich die Wallungen ein, aber die sind eigentlich nicht so wichtig. Aber wenn der Level an Östrogenen im Körper abfällt, dann meldet der Hypophyse und Hypothalamus, hello, da ist viel zu wenig da, misst genau, wie viel da ist, schickt eine Information an den Eierstock. Der Eierstock, wenn er noch kann, produziert wieder so gut er kann Östrogen oder Östradiol in dem Fall. Und dann plötzlich haben wir dieses Wunder und sagen, oh, der Wechsel ist vorbei, ist wunderbar, es geht mir wieder herrlich, ich habe keine Probleme und alles ist gelöst. Aber das Heimtückische ist, dass eben dieser Hypophyse-Hypothalamus-System so stark ist, dass es das allerletzte aus diesem Eierstock rausholt. Und möglicherweise oder meistens nach ein paar Tagen ist er wieder erschöpft und wir fallen wieder zurück in dieses System. Also unser Gehirn kämpft für unseren Körper.
Wann hast du denn begonnen, dich so intensiv mit den Hormonen auseinanderzusetzen? Was hat da deinen Wissensdurst befeuert? Weil ich nehme an, auch zu deiner Studienzeit waren die Erkenntnisse, die ja jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr dahinsprudeln, hat man so das Gefühl, nicht so groß. Wann hat es bei dir so den Kick gemacht und du hast dir gedacht, boah, Hormone sind einfach auch bis zum gewissen Grad mein Ding?
Ja, das war eine irgendwie ganz lustige Geschichte, weil als ich meine Ordination in Wien oder in der Hinterpfalz eröffnet habe, 2003, habe ich versucht, irgendwie mich bekannt zu machen und habe so kleine Vorträge gehalten, bin zu Gesundheitstagen gefahren, habe Informations-Kurzvorträge gehalten, um die Menschen zu informieren über Harnwegsinfekte, Brusterkrankungen, zu starke Blutungen, Regelschmerzen, lauter solche Themen. Und irgendwann bin ich natürlich auch über das Thema oder sehr bald über das Thema Menopause gestolpert. Und da war ich noch längst nicht in diesem Alter und habe ein Buch gefunden von einer amerikanischen Gynäkologin namens Christian Northrup. Das war damals ein Riesenschmöker und haben viele gelesen, hieß Weisheit oder heißt immer noch Weisheit der Wechseljahre. Und da habe ich dann angefangen zu lesen und mich zu informieren. Und die hat dermaßen faszinierend über den Wechsel geschrieben. Und dass es zwar auch Leiden gibt, aber was für eine riesengroße Chance an Veränderung, an neuer Wahrnehmung und an neuen Erkenntnissen irgendwie bringen kann. Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, ich kann gar nicht drauf warten, bis ich endlich im Wechsel bin. Und dann habe ich natürlich bemerkt bei meinen Patientinnen, dass das nicht alles nur so toll ist und nicht nur, dass einem die Erkenntnis so zufliegt, sondern dass da einfach auch tatsächlich Therapie notwendig ist. Und so hat es begonnen.
Und dann ist es, hat's nie, und hört nie auf sozusagen, gell?
Nein, es ist schlimmer geworden im Laufe der Zeit.
Du hast vorhin kurz erwähnt, die Stellung oder der komische Umgang mit den Sexualhormonen, also dass der einfach so ja eigenartige Dinge auslöst in den Menschen. Woher rührt vor allem bei Frauen eigentlich die Angst vor Hormonen? Also in dem steckt ja irgendwo so Angst vor den Sexualhormonen jetzt im Speziellen. Woher rührt diese Angst?
Also ich glaube, das hat zwei Wurzeln, viele wahrscheinlich, aber zwei wichtigere. So um die Jahrtausendwende gab es zwei große Studien. Eine wurde in Amerika und eine in England durchgeführt über die Hormonersatztherapie. Und die sind abgebrochen worden, weil einfach die Rate an Brustkrebs erhöht war. Und das hat sofort zu der Überlegung geführt, dass Hormone Brustkrebs verursachen können. Tatsache ist allerdings, dass diese Studien beide, aber besonders die eine, sehr schlecht angelegt war. Obwohl es, glaube ich, 20.000 Frauen waren, aber es war so, dass diese Frauen zum Beispiel nicht auf ihre Brustgesundheit untersucht waren, bevor sie die Hormone bekommen haben. Abgesehen davon waren diese Studien mit equinen Östrogenen und synthetischen Progesteronen, also Stoffe, die heutzutage gar nicht mehr verwendet werden. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese Studien diese Studienherausbringer selber draufgekommen sind, dass diese Studien schlecht angelegt waren und sich ein paar Jahre, da war ich bei einem Vortrag, habe ich selbst erlebt, sie offiziell entschuldigt haben, dass sie ein solches Outcome publiziert haben und damit eigentlich sehr vielen Frauen die Wohltat von hormonellen Therapien nicht zugänglich gemacht haben. Das ist die eine. Die andere Wurzel dieser suspekten Verhaltens gegenüber den Hormonen oder das Misstrauen gegen den Hormonen gegenüber rührt meiner Meinung nach daher, dass die Gynäkologie über viele Jahre total männerdominiert war. Und Männer mit der Aussage so, puh, das ist natürlich und normal und da musst du halt durch, eigentlich weggekommen sind und die Frauen nicht nachgefragt haben. Jetzt, wo sich zum Glück ein bisschen was ändert und die weibliche Seite in der Gynäkologie mehr Einzug hat und auch das Verständnis und auch das Wissen und das Interesse für diese, dass das jetzt ein bisschen besser ist. Das heißt, wir hatten zu wenig gekämpft und wir hatten dadurch zu wenig Freiheit, um selber entscheiden zu können, was wir wollen.
Also dann ist es auf der einen Seite das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl der Frauen schuld dran, mehr oder weniger, und eine miese Studie, die eigentlich dazu geführt hat, dass das Hormone nach wie vor, also so einen schlechten Stellenwert haben, bei Frauen vor allem. Es ist eigentlich faszinierend, oder? Es ist eine Studie, die nicht, oder zwei Studien, die nicht wirklich, die wieder mal abgeschlossen worden sind, die auch nicht nach den Regeln der Kunst gespielt worden sind, zerstört einen Ruf so nachhaltig, also den Ruf der Hormone beziehungsweise der Hormonersatztherapie derart nachhaltig, dass es so schwierig worden ist, dem zu begegnen. Gibt es da eine Erklärung dafür, warum das eine so bam wirkt und das andere dann so schwer hat, wieder Fuß zu fassen?
Ich fürchte, die Medien haben da auch eine wichtige Rolle, weil die Information natürlich nicht wirklich objektiv war, sondern das einfach präsentiert wurde, dass die Pharmakonzerne und die pharmakologischen Dinge die Frauen quasi umbringen wollen. Und es hat natürlich auch was Emanzipatorisches und im weiteren Sinne auch was Politisches zu tun, weil es einfach geheißen hat, okay, das ist so nicht, wir können das nicht verwenden, also back to the beginning. Und Frauen nehmen leider irgendwie auch dieses Leiden dann einfach an und sagen, okay, wenn es so ist, ist es so. Aber vielleicht hatte diese, also wenn man dem irgendwas Positives abgewinnen kann, auch das zur Folge, dass nämlich die bioidenten Hormone ein bisschen einen Aufschwung dann auch erlebt haben. Also auch in Amerika Mitte der 90er Jahre wurde schon sehr viel mit bioidenten Progesteron gearbeitet. Und nachdem wir dann irgendwie verstanden haben, dass die synthetischen Hormonprodukte möglicherweise auch Nebenwirkungen haben, sind wir dann auf die Idee gekommen, ja, wir könnten ja doch die Bioidenten verwenden. Und das wiederum war natürlich eine positive Entwicklung, die auch von sehr vielen hier aufgenommen wurde.
Also das ist ein gutes heute. Wenn Frauen kommen ja in deine Praxis auch und kommen ja auch wahrscheinlich mit diesen Ängsten in deine Praxis, du kannst sie ihnen nehmen, wie du es jetzt gerade auch uns allen bewiesen hast, also mit sehr viel Feuer und Leidenschaft. Wie sind die Reaktionen der Frauen, wenn du ihnen dann sagst, okay, man kann gewissen Dingen kann man nachhelfen, so und so und so, man kann Dinge verhindern, man kann sehr sehr viel tun, um wilde oder unangenehme oder schlechte Zustände wieder zu richten und die Energie wieder zurückzugeben. Wie reagieren die Frauen?
Also, nachdem ich ihnen ein bisschen die Angst nehme, die oft mal da ist, aufgrund von, wie schon erwähnten Dingen, und ich erklären kann, dass wir erstens mit sehr geringen Dosen arbeiten, dass wir ja genau sind mit den zusätzlichen Untersuchungen wie Mammographie und regelmäßig Laborwerte und regelmäßig vaginale Ultraschalluntersuchungen. Also wenn man diese ersten Ängste nehmen kann und dann tatsächlich der Versuch gestartet wird, habe ich überwältigende Ergebnisse. Und das ist einer der Gründe, warum ich immer noch so leidenschaftlich arbeite, ist, weil Feedbacks wie seit ich die Hormone nehme, habe ich mein Leben wieder. Oder ich bin wieder die Alte und ich kann gut schlafen, ich kann denken, ich kann mein Leben wieder weiterführen. Und gerade in dieser Lebensphase stehen Frauen sehr oft vor der Entscheidung, neue Wege zu gehen, das Leben neu zu denken. Und viele haben die Ambition und wollen das auch und fühlen sich aber durch den Hormonmangel oft so eingeschränkt. Und da ein Stepping Stone sein zu können oder ein Sprungbrett, um Frauen wieder die Freude am Leben, an der Kommunikation, am Sex und an Weiterbildung zu geben, das ist fantastisch. Ich kann mir nichts Besseres als Ärztin vorstellen.
Das ist, finde ich, ein wunderbares Schlusswort. Obwohl es noch viel zu berichten gibt, viel zu erzählen, viel zu bereden über die Hormone, und da werden wir sicher auch noch auf dich zurückkommen, auch mit unserem Podcast, kann ich mir vorstellen, bedanke ich mich recht herzlich bei dir für das tolle Gespräch. Und wünsche dir einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich dankbar für die Möglichkeit, den Hormonen oder für die Hormone ein kleines Sprachrohr zu sein. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.